Freie Wahl der Frisur, Abschaffung des Frühsports. Das waren die Forderungen in der NVA-Kaserne Schwerin, als die Wende losbrach. Unser Gast war mittendrin. Er erzählt, wie er die Zeit damals erlebt hat und wie er heute zu Umbrüchen und Triggerpunkten forscht. Der Sprung ins kalte Wasser. Mit Katja Kipping und aus Regensburg zugeschaltet Jutta Almendinger. Heute zu Gast Steffen Mau.
Wir beginnen, wie immer, mit kurzen Geschichten, was sich so in Katjas und in meinem Leben ereignet hat. Vielleicht, Katja, beginnst du heute.
Ja, ich habe mich gedanklich die letzten Tage neben so dem ganzen üblichen Arbeitskram, den man zu tun hat, mit einem Ereignis befasst, was im nächsten Jahr stattfinden wird. Wir planen zusammen mit der Diakonie, also wir meinen in dem Fall der Paritätische Wohlfahrtsverband, einen Armutsgipfel. Und wir haben gedacht, wir wollen da irgendwas mal ganz anders machen und diesmal wollen wir, dass armutsbetroffene Menschen nicht nur als Diskutanten auf die Bühne kommen, sondern sie werden zusammen mit dem großartigen Team vom Legislativen Theater selber Theaterszenen schreiben. Geschichten, die das Leben schreibt, sollen da auf die Bühne kommen und die Armutsbetroffenen sind Autorinnen, Diskutanten und Schauspielerinnen dieser Geschichten und dann werden politische Akteure eingeladen, darüber nachzudenken, was gesetzlich geändert werden müsste, damit diese Szenen anders weitergeschrieben werden können. Eine ganz spannende Sache und die beschäftigt mich gedanklich gerade sehr. Und bei dir so?
Ich habe gestern wirklich etwas ganz Außerordentliches erlebt. Ich hatte am Morgen einen Vortrag vor Personen, die aus Brasilien kamen, die man würde bei uns sagen, es war so ein Ereignis, wo sich Gruppen, die normalerweise verstreut in Brasilien arbeiten, in einer großen Versicherungsgesellschaft im Ausland treffen und miteinander diskutieren. Das war der Morgen. Das war insofern erstaunlich, als dass sie noch ziemlich einen Jetlag hatten. Und ich dachte, vielleicht sollte ich mal mit einer Diskussion beginnen und nicht mit dem Vortrag. Das hat dann gut funktioniert. Und danach bin ich tatsächlich eingeladen gewesen von der schwedischen Botschaft, mit ihrer königlichen Hoheit, nämlich Prinzessin Victoria, zu sprechen. Das Briefing war äußerst knapp. Mir wurde das Hotel genannt. Mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen einleiten, wie es um Geschlechterungleichheit steht. Und als ich dann dem Hotel ankam, merkte ich erst, dass ich in der BSC, in der Berlin Security Conference war. Also dieses ganze große Hotel war voll mit Gewehren, Verteidigungsapparaten, alles wimmelte von Generalen. Und dann gab es ganz oben ein kleines Zimmer, wo man sich dann zu sechst auf einmal mit Your Royal Highness befand. Und wenn man diese Frau dann so erlebt hat, eine sehr energische Frau, eine sehr wissende Frau, die auf Schweden gar nicht so stolz ist, wie man jetzt in den Geschlechterungleichheiten auf Schweden stolz sein könnte, dann hatte man plötzlich den Eindruck, dass die Politik, in diesem Fall das Könighaus, tatsächlich etwas bewirken kann, in sehr, sehr vieler Hinsicht. Das ist heute nicht unser Thema, aber ich bin sehr erfüllt, muss ich sagen, und natürlich auch noch bis heute überrascht von diesem einstündigen Rendezvous nach Hause gekommen. Das war meine etwas längliche Geschichte, aus welcher man erfahren kann, dass ich noch immer sehr darüber nachdenke, dass Königinnen und Könige nicht so laid back sind und das Geschehen nur observieren, sondern sehr tatkräftig einsteigen.
Jetzt richtet sich der Scheinwerfer auf unseren Gast. Herzlich willkommen, Steffen Mau.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer eine ganz zentrale Frage, super überraschend, passend zum Titel dieser Podcast-Folge. Worin begann der große Sprung oder vielleicht die zwei entscheidenden Sprünge in deinem Leben?
Naja, bei mir ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass es eine Koinzidenz von historischer und biografischer Erfahrung war. Im Herbst 89 würde mich auch als 89er bezeichnen. Jemand, der in dieser Zeit seine mehr oder weniger primäre Sozialisation politischer Art erfahren hat. Und das ging bei mir einher mit, ich war damals noch Soldat bei der Nationalen Volksarmee im Grundwehrdienst, natürlich damit, dass sich die Kasernentore geöffnet hatten und ich in ein völlig anderes Land wieder entlassen wurde, wo die alte Macht dabei war, zu pulverisieren und sich zurückzuziehen und die neuen Institutionen noch nicht vorhanden waren. Und das ist ja dieses Interregnum des Sommers 1990. Manche sagen, der lange Sommer der Anarchie, wo ganz viel möglich gewesen ist, wo wir plötzlich Dinge gemacht haben, die vorher unvorstellbar gewesen sind, wo man natürlich anfing zu reisen und Europa oder auch darüber hinaus die Welt zu erkunden. Und wo einfach ganz viel irgendwie mehr oder weniger gewachsen ist, ne? Also die Leute fingen plötzlich an, diese Freiheit auf eine Art und Weise auszunutzen. Es gab ja auch ganz unglaublich viele Gründungen von kleinen Radiostationen, von kleinen Zeitschriften. Es gab eine Versammlungsöffentlichkeit, ne? Ich habe damals Kabarett gespielt und wir hatten jemand arbeitete in der Druckerei und der hat für einen Auftritt von uns mal sowas gedruckt, irgendwie da war die Ankündigung, wo das stattfindet und wann, und die Überschrift war, damit sie wissen, wovon alle Welt spricht. Und da hatten wir eine so volle Bude, also da kamen irgendwie 200 Leute und dann fingen wir an zu spielen und dann regten sich die ersten schon auf und sagten, wir dachten, es geht um die Währungsunion, weil wir gar nicht richtig angezeigt haben, dass es da ein Kabarettstück gibt. Aber es war einfach eine fantastische Zeit, die wahrscheinlich so niemals wiederkommen wird.
Wir kommen gerade auf diese Zeit nochmal zurück. Aber wenn man so deinen Lebenslauf anschaut, muss es ja schon viele kleine Sprünge vorher gegeben haben. Also tatsächlich noch zu DDR-Zeiten. Wenn man die Berufswahl, war das eine tatsächliche Wahl, sich zum Elektronikfachkraft ausbilden zu lassen?
Naja, du als Bildungssoziologin, Bildungsforscherin weißt das natürlich, dass es in der DDR keine freie Berufs- und Bildungswahl gab und die DDR hatte sich ja zum Ziel gestellt, dass sich die Intelligenz oder die Akademikerschicht nicht selbst reproduzieren sollte. Meine beiden Eltern waren im Prinzip so Erstakademiker, ne? Mein Vater hatte nordische Sprachen und Literatur studiert. Meine Mutter ist Ärztin und für uns Kinder war das nicht so ohne weiteres klar, dass wir dann auch so eine erweiterte Oberschule besuchen können, also dann eine Hochschulreife erlangen können.
Ganz kurz, erweiterte Oberschule ist quasi sowas wie, wo man heute das Abitur macht.
Ja, genau.
Für alle, die das nicht kennen.
Genau, es gab ja keine Gymnasien in dem Sinne, weil man eben eher Arbeiterkinder fördern wollte. Und ich habe zwei Schwestern, größere Schwestern, die beide Berufe erlernt haben. Die eine ist Krankenschwester, die andere Kindergärtnerin. Und ich hatte dann die Möglichkeit, so eine Berufsausbildung mit Abitur zu machen im Schiffbaubetrieb, damit ich sozusagen dann in der Statistik wieder als jemand zähle, der eigentlich dann wieder aus der Arbeiterklasse an die Universität kommt. Und das war jetzt nicht meine allererste Wahl, aber es gab einfach keine anderen Gelegenheiten, ne? Also man musste irgendwie gucken, also ich wollte gern Abitur machen, wie man da unterkommt. Und dann habe ich mich zum Ende dann als Mathe-Physik-Lehrer für so ein Studium beworben, auch an der Universität Rostock. Das hatte rein pragmatische Gründe, weil wenn man in der DDR studieren wollte, musste man 3 Jahre zur Armee gehen. Und das war für mich ausgeschlossen. Ich hatte nicht so eine innere Bindung an das System, kam auch nicht sozusagen aus einem Kontext, wo die Leute da alle Hurra geschrien haben und 150-prozentige waren. Sondern ich habe eigentlich in meiner Generation nur so eine innere Kündigung zur DDR schon erlebt, ne? Und habe auch selber eine Skepsis da gehabt, ohne in der Opposition gewesen zu sein. Aber das war eigentlich unvorstellbar, dass man 3 Jahre geht. Und wenn man nicht 3 Jahre ging, dann haben die gesagt, ja, dann ziehen Sie ein zur Nationalen Volksarmee, aber erst später, erst mit Ende 20. Und man konnte in der DDR nicht studieren, wenn man nicht schon seinen Armeedienst gemacht hat. Das heißt, das war im Prinzip die Zwangssituation und da wollte ich irgendwie raus, weil ich nicht Unteroffizier der Nationalen Volksarmee werden wollte und da habe ich mal geguckt in den Statistiken, wer wird eigentlich, welche Berufe werden eigentlich gebraucht, welche akademischen Berufe.
Tatsächlich? Also du warst schon Sozialwissenschaftler von klein auf eigentlich.
Ja, ich habe schon im Prinzip, ich habe die Statistiken schon konsultiert, um sozusagen meine selber zu optimieren, aber sozusagen in der Summe habe ich dann natürlich auch einen riesigen Fehler gemacht. Weil Mathe-Physik-Lehrer, da war die Ablehnungsquote beim Studium war 0,4%. Also aus meiner Lehrklasse hat auch jemand sich dafür beworben, die hatte eine 4 in Mathe. Ich war sehr guter Schüler und habe das gleich bekommen. Und obwohl ich gesagt habe, ich gehe nur 1,5 Jahre. Und dann bin ich gleich gezogen worden im Herbst 1988 zur NVA. Na gut, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war das natürlich völlig unstrategisch. Hätte ich gewusst, dass die DDR untergeht, ja. Dann hätte ich lieber 2 Jahre noch was Schönes anderes gemacht und mir die Armeezeit auch gespart. Aber damals war das gut und ich war dann ein paar Tage bei der Armee und dann habe ich einen Brief geschrieben, dass ich meinen Studienplatz zurückgebe. Das wurde dann natürlich da so ein bisschen skandalisiert und Leute fanden das unmöglich, weil die dann gemerkt haben, ja, ich habe die so ein bisschen reingelegt. Aber ich war froh, dass mir diese 3 Jahre dann nicht aufgebürdet wurden.
Gab das dann eigentlich Friktionen zu deinen Schwestern, die diese Möglichkeit nicht hatten?
So ein bisschen schon, ja. Wir haben enges Verhältnis und aber natürlich haben die auch gesehen, dass bestimmte Lebenschancen, die ich jetzt genossen habe, ne, auch eine ganz andere Karriere, ganz anderen Karriereverlauf, auch viel internationaler, dass das für meine Schwestern nicht so zugänglich gewesen ist. Und ach, ich glaube, das war auch für meine Eltern eine relativ schwierige Situation, aber die sind jetzt in ihren Berufen auch ganz zufrieden. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass sie da permanent drunter leiden.
Naja, soziologisch ist das natürlich immer interessant, wie jetzt nicht sozusagen Fähigkeiten entscheiden über das, was man wird, sondern die Strukturen. Wir wissen das alle, aber das kann ja auch nochmal festgehalten werden in einem ganz anderen Kontext hier in der Zeit des Umbruchs.
Berufsausbildung mit Abitur ist übrigens was, das hatte mir mein Vater empfohlen. Ich bin ja bekanntermaßen in Dresden groß geworden. Mich hat die Wende genau während der Schulzeit getroffen. Also das war so, glaube ich, ein ganz gängiges Instrument. Bevor aber die NVA-Zeit begann und die Ausbildung, gab es ja eine Kindheit, über die heißt es, ist was so in einer Abteilungsleitung im Schiffbaubetrieb und eines Abteilungsleiters und einer Ärztin in der Neubausiedlung Lüttenklein. Lüttenklein ist ja dann auch der Titel eines deiner bekannten Bücher geworden. Vielleicht nochmal, wie war es so in Lüttenklein? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man noch nicht in Rostock in Lüttenklein war?
Ja, ganz häufig antworte ich darauf ganz normal, weil wie das für Kinder so ist. Ne? Also man vergleicht nicht. Die Normalität ist das, was man kennt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da eine unglückliche Kindheit hatte, sondern das war eines der frühen Plattenbaugebiete in Rostock. Rostock hat 5 oder 6 davon. Da gehört auch das berühmt-berüchtigte Lichtenhagen dazu und noch einige mehr, die dann zu unterschiedlichen Zeiten gebaut wurden, auch mit unterschiedlichen städtebaulichen Konzeptionen, die dahinter liegen. Das kann man auch in den Grundrissen sehr, sehr gut sehen. Und da war das eigentlich das Erste, wo es noch sehr großzügig gebaut wurde. Ne? Die Plattenbauten waren noch nicht so eng zusammengestellt. Und man muss einfach sagen, die Plattenbaugebiete hatten ja eine völlig andere Funktion als jetzt in Bremen Neue Fahr oder Köln-Chorweiler oder hier im Märkischen Viertel, sondern sie waren eigentlich die Wohngebiete der arrivierten werktätigen Klasse der DDR. Also auch soziologisch, die Leute hatten eine bisschen bessere berufliche Qualifikation als der Durchschnitt der Bevölkerung und ein bisschen bessere Einkommen. Die älteren Leute, die ärmer waren, die Studierenden und so, die haben mit den Innenstädten gewohnt, in Altbauten, die dann häufig unsaniert waren. Aber da, wir haben eben da gesagt, ja, Vollkomfortwohnung hieß das damals, ne, mit warmem Wasser aus der Wand und Fernheizung und das war eine relative Mischung von Leuten. Ne? Ich habe in so einem Hochhaus 18 Geschosser gewohnt und das Schöne daran war, wir waren nicht weit weg von Warnemünde und vom Ostseestrand, dass man im Prinzip von unserem Küchenzimmer bis an die Ostsee sehen konnte und dann natürlich immer die Fähren beobachten, die nach Dänemark rüberfuhren.
Das muss man vielleicht doch nochmal erklären, dass wirklich die Wohnsituation in so einem Plattenbaugebiet im Osten komplett nach der Wende eine Umwertung stattgefunden hat. Also ich kenne das, als ich noch so Haustierbesuche gemacht habe, bin ich eher in Dresden in Plattenbaugebiete gegangen und dann gab es diejenigen, die in den letzten Jahren dorthin eingezogen sind. Das waren dann überproportional Menschen mit einer Fluchtgeschichte oder die halt auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und dann gab es die quasi nachdem die gebaut wurden, eingezogen sind. Und die sprachen von sich immer so, wir sind Erstbeziehende. Und es war für die schon auch so ein Prestigemomentum, was ein bisschen das nochmal widerspiegelt. Wer hat damals überhaupt in so einem neu gebauten Viertel eine Wohnung bekommen? Das war schon fast eher ein Status, was dann komplett gekippt ist in den Nachwendejahren.
Ja, und da muss man auch mal sehen, dass das sozusagen eine sehr verbreitete Wohnform in der DDR gewesen ist. Ne? Also in der alten Bundesrepublik lebten 2,5 bis 3% in sogenannten Plattenbauten. Ne? Das gab es dann natürlich auch. Und da hat sich dann häufig auch so eine Kumulation sozialer Probleme oder sozialer Benachteiligung ergeben. In der DDR waren das so 25%. in Rostock, glaube ich, über 50% sogar. Also es war eine sehr, sehr verbreitete Wohnform und wir hatten wirklich alles von irgendwie Chefarzt über Betriebsdirektor und so, die da gewohnt haben, für die das irgendwie einigermaßen attraktiv war. Also von da eine ziemlich starke Mischung, aber gleichzeitig natürlich von der Lebensform und der Lebensweise her sehr vereinheitlichend. Ne? Also ich habe neulich mal eine Veranstaltung mit jemandem gehabt, der hat früher als Fernmeldemechaniker auch in Lüttenklein gewohnt und der hat mir die Geschichte erzählt, dass sie gearbeitet, dass sie häufig, gab ja wenige Telefone, aber wenn sie da hingegangen sind, da Telefonbuchsen eingebaut, dass die das immer zu zweit gemacht haben und manchmal hatten sie das Spiel, da haben sie sich die Augen verbunden und mussten dann bis zur Telefonbuchse kommen, ohne ein Möbelstück zu berühren. Und dann sagte, das hat sehr oft auch geklappt, weil das eben so standardisiert eingerichtet gewesen ist. Ne? Couchtisch und Couch und die Schrankwand und so weiter.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen von der Familie, wo du gewohnt hast, so die ersten beruflichen Ausbildungen. Das ist ja gar nicht so üblich, wahrscheinlich bei deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was wir noch nicht erfahren haben, wo warst du denn eigentlich, als dann so die Grenzen geöffnet wurden, so in dem Jahr? Wie hast du davon erfahren, 89?
Ja, ich war Soldat bei der Nationalen Volksarmee als Funker in der 8. Mordschützendivision, so hieß das damals, in einer Kaserne in Schwerin stationiert, die jetzt immer noch Kaserne ist, Bundeswehrkaserne. Und habe auf einem, ja wie gesagt, auf einem Panzer gedient und hatte zu der Zeit eigentlich Wache. Das heißt, man hat so einen 48-Stunden-Dienst, 2 Stunden Wache, 2 Stunden Bereitschaft und 2 Stunden Schlafen. Und jemand von uns hatte so ein kleines Wachradio und dann haben wir irgendwie erfahren, dass die Mauer auf ist. Ich glaube, Rias Berlin war das damals, was wir gehört haben. Und dann war natürlich sofort die Frage, wo kriegt man jetzt alkoholische Getränke her? Und also das war relativ exzessiv. Aber
hat dich das überrascht? Das klingt jetzt ein bisschen überrascht.
Nee, ganz so überraschend war das nicht, weil es gab schon vorher eine große Diskussion zum Reisegesetz der DDR, wo schon klar war, dass wir wahrscheinlich zu Lebzeiten auch in westliche Länder fahren werden können und auch nicht nur einmal, sondern auch schon früher, aber dass das jetzt über Nacht sofort passiert. Es gab dann einen Kommentator, ich glaube beim Rias war das, der hat gesagt, die Mauer ist auf, das ist das Ende der DDR. Also diese, ich habe ja mal ein Buch über Grenzen geschrieben, die sozusagen das Konstitutive von Grenzen für Staatlichkeit, das ist mir damals schon relativ klar geworden, dass die DDR eigentlich nicht überlebensfähig ist, weil die Leute einfach abströmen werden und nur wenige dann da bleiben und auch ganz viel zusammenbricht. Aber ich finde das, also für uns war eigentlich der Oktober noch viel entscheidender. Der Besuch von Gorbatschow zum 40. Jahrestag der DDR mit den Demonstrationen und ich war einen Tag vorher in Berlin bei einer Freundin in der Corinna-Straße im Prenzlauer Berg und kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie die ganze Nacht der Boden gebebt hat, weil dort Dutzende oder vielleicht Hunderte Panzer durchgerollt sind, die dann zum großen Aufmarsch zum 40. Jahrestag und das war unglaublich beängstigend damals, musste dann am nächsten Tag zurück in die Kaserne, aber das ist noch so ein ganz unmittelbares Gefühl daran und natürlich die Diskussion innerhalb der Kaserne, was wir eigentlich machen, wenn wir aufsitzen müssen, denn es ist so, das ist ja auch bekannt, dass die Wagen schon auf dem Exerzierplatz standen, die Möglichkeit mit Panzern rauszufahren, dass die Waffen munitioniert gewesen sind und da stellte sich uns Soldaten natürlich schon die Frage, was machen wir im Falle des Falles? Und das haben wir in kleinen Gruppen intensiv diskutiert, wer macht eigentlich mit, was können wir eigentlich machen, können wir uns der Befehlsgewalt widersetzen? Und ich bin bis heute unglaublich dankbar, dass sich diese Entscheidung niemals gestellt hat. Aber ich habe auch Kontakt mit Leuten, die damals auch dabei waren und das ist natürlich was wir unglaublich viel reflektieren, auch mehr als den 9. November übrigens, ne, weil das so eine auch Gewissensentscheidung war und uns das auch so stark beschäftigt hat, ob man irgendwie jetzt in Schwerin da auf den Marktplatz fahren soll und dann die Waffe auf Leute richten, mit denen man eigentlich sympathisiert.
Hast du aus dieser Zeit noch viele Bekannte? Halten diese Freundschaften besonders lange, weil man so doch ein entscheidendes Erlebnis miteinander teilte?
Jetzt nicht als riesigen Kranz von Leuten, die Lebenswege sind dann doch zu unterschiedlich gewesen. Aber ich habe gerade vor ein paar Tagen von jemandem einen längeren Text, der genau diese Zeit auf eine minutiöse Art und Weise niedergeschrieben hat, was wer gesagt hat. Ich konnte mich daran gar nicht mehr erinnern in dieser Detailtiefe. Und der wollte einfach, der will den irgendwo veröffentlichen, der wollte mal wissen, ob er meinen Klarnamen sagen kann und auf das, was ich da gesagt habe, irgendwie ausgeschwärzt werden müsste. Aber das war von einer Qualität, dass ich sagen muss, ich muss mich dafür weder schämen noch irgendwie rechtfertigen, sodass das auch in Ordnung wäre. Aber ich habe noch ein paar Leute, mit denen ich noch intensiven Kontakt habe. Und das ist dann irgendwie auch ein verbindendes Element, das nicht so ohne weiteres weggeht.
Wie genau du als quasi NVA-Soldat in einer Kaserne das erlebt hast, ist ja sehr schön und anschaulich in Lüttenklein geschildert. Ich lese nur ganz wenige Sätze daraus einmal vor. Also als erstes, da merkt man schon den Soziologen, der schreibt, ja, berichtest du von einem Kippen von Einschüchterung und Anpassung zum offenen Widerspruch. Und dann in unserer Einheit kam es sogar zu einem spontanen Sitzstreik auf dem Exerzierplatz. Die Vorgesetzten reagierten vollkommen hilflos. Routine und militärischer Gehorsam ließen sich nur noch mühsam aufrechterhalten. Manchmal zerbrachen sie ganz. Über Nacht verwandelte sich eine steingraue Manövriermasse in handlungsfähige Objekte. Nun hieß es Dialog statt Befehl. Spannende Zeit.
Ja, das ist natürlich für einen Soziologen absolut fantastisch, ne, weil das Verändern einer sozialen Ordnung, ne, also soziale Ordnung und sozialer Konflikt sind ja so Grundthemen der Soziologie. Und ganz vieles nimmt man einfach als gegeben hin, ne? Also wir sind alle in unseren sozialen Rollen, wir haben Institutionen, wir haben feste Strukturen, wir haben natürlich auch rechtliche Regelungen, aber ganz viele andere Arten von Normierungen und Verhaltensweisen, die passieren durch Routinisierung, ne? Dadurch, dass man das ansozialisiert hat. Und hier einfach zu sehen, es hat sich ja erstmal in der Nationalen Volksarmee nichts verändert. Es hat sich was vor den Toren der Kaserne verändert und trotzdem gibt es eine totale Entmachtung der Hierarchie. Na, also die Offiziere, also die können eigentlich nur im Schatten dieses politischen Regimes agieren. Sobald das nicht mehr vorhanden ist, sind die autoritätslos. Und da sieht man einfach, also für mich war das soziologisch sehr einprägsam, wie sowas eigentlich funktioniert und natürlich vor allen Dingen auch, wie so eine, ja, als Gewissheit genommene soziale Ordnung dann plötzlich zerbröselt und zerbricht und das nicht innerhalb von Monaten, sondern innerhalb von wenigen Tagen. Und wir waren jetzt als Soldaten zumindest so revolutionär, dass wir so Alltagsforderungen gestellt haben, ne? Also die Verweigerung des soldatischen Haarschnitts, wir mussten ja dann immer zum Haare schneiden, das war eine unserer ersten Forderungen. Abschaffung des Frühsports war die zweite Forderung, aber so politisch war das damals noch nicht, aber wir haben das schon als sehr politisch.
Das Private ist politisch.
Ja, genau. Wir haben das schon als sehr politisch empfunden. Wir mussten ja jedes Mal, also wenn wir zum Essen, ist man ja immer marschiert, man durfte ja nicht selber gehen, musste hin und zurück immer dasselbe Lied singen, ne? Also anderthalb Jahre immer dasselbe Lied gesungen. Auch das war, glaube ich, die drittwichtigste Forderung unseres Katalogs. Wir haben da auch schnell Soldatenräte gegründet oder einen Soldatenrat gegründet. Und dann war das eben was völlig anderes. Dann saß man dem Oberst da gegenüber und hat gesagt, was man möchte. Und die waren natürlich auch alle wahnsinnig verunsichert, ne? Also plötzlich sind die eigentlich von dem, was sie ausmacht, vollständig verlassen worden. Diese ganze auch ideologische Obdachlosigkeit dessen. Das war einfach unglaublich spannend, wie sich die Verhältnisse eigentlich verkehren können und wie voraussetzungsvoll auch die Aufrechterhaltung von Macht ist.
Ich fand das jetzt sehr spannend, dass du sagtest, als Soziologe ist das natürlich sehr beeindruckend. Du warst damals ja noch gar kein Soziologe.
Das stimmt.
Hast du das schon damals so ungefähr, natürlich nicht mit den Worten, die du heute wählst, genauso kategorisiert, genauso interpretiert, wie du das retrospektiv jetzt tust? War das vielleicht sogar ein Grund, dann Soziologie zu studieren?
Ja, ein Stück weit schon. Aber natürlich damals habe ich das natürlich viel mehr auch mit so einem Tunnelblick, ne? Also auch mit der eingeschränkten Position eines Soldaten, auch mit eingeschränkter Information, ne? Wir hatten ja auch keinen freien Zugang zu Informationen. Es gab kein Internet. Wir sind, haben in unserem Fernsehraum den Schwarzen Kanal, so eine berüchtigte DDR-Ideologiesendung, schauen müssen jede Woche mit Carlo Eduard von Schnitzler und Nachrichten gucken können. Aber ansonsten alles war eigentlich aus zweiter Hand, außer dieses eine Radio, das wir hatten, aber das auch nur kurzzeitig verfügbar war. Und dann gab es so Kontakt mit dem neuen Forum in Schwerin. Retrospektiv bin ich natürlich dazu geneigt, das zu soziologisieren, klar. Aber es ist schon so, dass so Organisation von Gesellschaft, Strukturen, soziales Verhalten, das hat mich schon interessiert. Und deswegen bin ich dann nachher auch darauf gekommen, irgendwie Soziologie zu studieren. Zunächst hatte ich mich ja an der Humboldt-Uni beworben. Da war ich auch noch im Herbst 89. Schon nach der Öffnung der Mauer in Berlin, und da gab es Vorstellungsgespräche. Das Institut war damals in Friedrichsfelde, das waren zwei Baracken in so einem Plattenbaugebiet. Und Bildungssoziologe Arthur Meyer, vielleicht, Jutta kennt ihn vielleicht noch.
Ja, natürlich kenne ich den, klar.
Ja, der hat damals das Institut geleitet, und bei dem hatte ich damals auch dann ein Interview, und die allererste Frage war, warum sind Sie nicht 3 Jahre zur Armee gegangen, obwohl die Mauer dann schon offen war? Und dann hatte ich, ja, da habe ich bestimmt keine Chance. In der DDR haben ganz wenig Leute Soziologie studiert, ne? Immer nur 10 Jahre, und ich glaube, das hat 10 Leute, ich glaube, das hat immer gewechselt, 10, einmal in an der Humboldt-Uni in Berlin. Und dann im darauffolgenden Jahr, ich glaube, in Halle. Und 2 dieser Plätze waren immer für die Stadtsicherheit reserviert, weil die brauchten ja auch gute Soziologinnen und Soziologen, ne? Die nutzen ja auch Verfahren der empirischen Sozialforschung. Teilnehmende Beobachtung ist sicherlich auch sozusagen Stadtsicherheitsmethodik. Und ganz wenig Plätze gab es dafür, ne? Und ganz viel wurde natürlich für die Schublade produziert. Es gab auch keinen Anschluss natürlich an das, was man damals bürgerliche Soziologie genannt hat. Da hatte ich mich dann beworben und das dann zum Glück bekommen. Aber als in der DDR begann das Studium immer im September, am 1. September, als wir dann hinkamen, da haben die gesagt, ja, in 4 Wochen oder 5 Wochen ist die Wiedervereinigung, dann am 3. Oktober. Und bitte geht nochmal nach Hause kommt dann wieder zurück, weil danach, nach dem Hochschulrahmengesetz, beginnt das Studium erst Mitte Oktober. Das heißt, wir hatten ja nochmal 6 Wochen frei. Und als ich dann zurückkam, haben sie gesagt, Soziologie gibt's gar nicht mehr, weil es gibt nur 2 Soziologieprofessuren. Und um so einen Studiengang anzubieten, braucht man mindestens 3. Und dann wurden so mehrere zusammengemengt und gab dann auch relativ viel Strukturreform, aber es waren auch noch viele marxistisch-leninistisch geprägte Professorinnen und Professoren da, so dass ich dann auch relativ schnell an die FU gewechselt bin, obwohl das auch sehr spannend war, ne? Also auch gerade diese Mischung, es gab auch so Reformsozialisten, die dann anfingen, Ulrich Beck zu lesen und Daniel Bell und so weiter, aber immer eigentlich so wie die damaligen sozusagen Erstlehrer in der DDR, immer so 1 Stunde voraus. Auch nicht mit diesem riesigen Wissensvorsprung, den man dann vielleicht hat.
Jetzt war mir eigentlich diese Begründung zu der Elektronikfachkraft, wie es hieß, und dann später zu Mathe und Physik, das habe ich besser verstanden, glaube ich, als jetzt diese Wahl, Soziologie zu studieren. Und wir haben da sehr viele junge Hörerinnen und Hörer, die sich ja auch teilweise abquälen, was studiert man. Vielleicht kannst du da doch noch mal so ein paar Sätze sagen, warum sich das lohnt, Soziologie zu studieren, warum das gerade für dich das Richtige war oder ob es tatsächlich sich hauptsächlich aus deinen persönlichen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in so einer Interaktion ergeben hat.
Ja, das ist, das kann ich gar nicht so ganz genau beantworten. Also natürlich, ich bin auch zu vielen politischen Veranstaltungen gegangen, ne? Dann danach, da gab es ja auch eine große Volkskammerwahl, die letzte freie Volkskammerwahl und erste der DDR und dann natürlich die Bundestagswahl. Aber ich habe mich eigentlich so ein bisschen vom politischen Betrieb auch abgestoßen gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Es war intellektuell auch nicht so interessant, dass ich da in und natürlich so diese ganze Übernahmegeschichte der DDR, da hatte ich auch eine große Skepsis. Und manchmal ist ja Soziologie auch so ein Verlegenheitsstudium. Da muss ich sagen, das war es mir auch zu 50%, ne? Dass man so sagt, was kann ich eigentlich?
Das ist genau das, was ich jetzt nachgefragt hätte, ja, ob es tatsächlich
was interessiert
auch
diese mich
Verlegenheit
eigentlich?
Und dann hat, mit war.
Ja, und dann hat man so ein Spektrum und dann habe ich gedacht, ja, mich interessiert Gesellschaft schon, aber nicht in diesem engeren Sinne der Politikwissenschaft, sondern wirklich in diesem breiteren Sinne des gesellschaftlichen, auch Sozialstruktur hat mich schon interessiert und dann fing es so ein bisschen natürlich an mit dieser ganzen Transformationsforschung. Also das ist ja das allergrößte Experiment, was man sich vorstellen kann. Ne? Zwei Gesellschaften vereinigen sich zu einer und zwar nicht nur zwei Gesellschaften, die jetzt getrennt sind durch eine Grenze oder eine Mauer, sondern die unterschiedliche Gesellschaftsordnung verkörpern, sogar antipodische und befeindete. Und das war natürlich irgendwie was auch einen Reiz hatte, ne, das irgendwie zu beobachten. Ich habe mich immer gewundert, warum die Soziologie eigentlich so wenig aus diesem Prozess der Wiedervereinigung gemacht hat. Eigentlich müsste es ja Tonnen von Büchern geben, ne, ganze Bibliotheken.
Wir hatten ja dich, Steffen.
Ja, aber ich alleine kann ich es jetzt auch nicht machen. Aber da gab es in den 90er Jahren riesige Forschungsprogramme, ne, also eine Kommission zur Erforschung des sozialen und politischen Wandels, KSBW hieß die damals. Und so eine Hochzeit dieser Forschung und das ist dann wieder runtergegangen, weil man gedacht hat, das sind Anpassungsfriktionen und irgendwann ist diese Transformation vorbei und dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Ne? Also das stabilisiert sich dann irgendwie. Das war natürlich jetzt aus dem Rückblick in gewissermaßen eine Fehleinschätzung und ich habe damals bei jemandem gearbeitet, Wolfgang Zapf, der auch frühzeitig so ein Interesse daran hatte, der hat immer gesagt, ich brauche auch Ortskenner. Ne? Der hat auch ostdeutsche Soziologen durchaus gefördert, sonst wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich dann hingekommen bin.
Wolfgang Zapf war damals aber in Mannheim, ich habe bei Wolfgang Zapf studiert. Was war dann deine Brücke zu Wolfgang Zapf, der dann später, muss ich auch dazu sagen, wir sind ja im Moment am WZB, auch der Präsident des WZB wurde und von Mannheim dann nach Berlin ging. Ich kannte diesen Zusammenhang so jetzt noch gar nicht.
Ja, ich weiß gar nicht genau, wann er gekommen ist, aber es muss wohl so 92 oder sowas oder 91 gewesen sein.
Das also waren da schon zu seinen Berliner Zeiten.
Ja, ja, zu seinen Berliner Zeiten. Und ich war dann seine Hilfskraft am Wissenschaftszentrum hier in Berlin, als er Präsident war.
Jetzt fiel der Begriff Anpassungsfriktion und die große Transformation. Viele, viele Jahre nach den ganzen, nach dem langen Sommer der Anarchie oder nach der Wendezeit erschien dann von dir das Buch Ungleich vereint. Letztes Jahr war das genau. Ich habe es im Urlaub gelesen. Es hat den Untertitel Warum der Osten anders bleibt. Warum bleibt er denn anders?
Ich würde die Frage jetzt, nachdem ich mich ein bisschen damit beschäftige, eigentlich andersrum stellen, warum sollte er nicht anders bleiben? Ne? Also für mich ist das zu erklären, ne, wäre eigentlich, dass sich der Osten dem Westen anverwandelt und ihm immer ähnlicher wird. Aber wenn man mal in andere Länder schaut, Nord- und Süditalien, Nord- und Südschweden, Nord- und Südengland oder die Vereinigten Staaten, dann sieht man eigentlich, dass regionale Unterschiede ein extrem hohe Beharrungskraft haben. Ne? Und selbst das Saarland, das 1957 nach dem gleichen Artikel des Grundgesetzes der Bundesrepublik beigetreten ist, ist in vielerlei Hinsicht auch noch anders, zum Beispiel als Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg, im Blick auf die ökonomische Struktur, auf die Familienstrukturen, auf die Bindung an Parteien. Sozusagen, es würde mich jetzt überraschen, wenn es so eine Angleichung hier geben würde. Wir sind ja auch ein föderaler Staat.
Würde ich sagen, der Unterschied zwischen Ost und West ist sozusagen also das wie klassische regionale Unterschiede oder gibt es da noch etwas anderes, Tieferes darin?
Es gibt Tieferes und zwar wahrscheinlich muss man da drei historische Ebenen unterscheiden und die erste liegt schon vor der DDR. Max Weber hat ja von Ostelbien gesprochen, ne, und gesagt, das ist ein anderes Gebiet, historisch auch ein anderes Gebiet. Gibt auch Historiker, die sich darauf beziehen, weil es, und er hat zum Beispiel gesagt, ja, das ist irgendwie ein kolonialisiertes Gebiet, wo vorher die Slawen lebten. Gab neulich eine Publikation des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, die den Genpool von Ost- und Westdeutschen mal angeguckt haben und gesehen haben, weil in Ostdeutschen ist noch relativ hoher Anteil, slawischer Anteil drin, aber es gab auch andere Sozialstrukturen. Also weniger Selbstständige, weniger große Unternehmen in Ostdeutschland, viel geringere Kirchenbindung, die agrarischen Strukturen viel länger sozusagen auch von Leibeigenschaft. Das muss man alles mit berücksichtigen. Also das gab es schon. Dann gab es natürlich die deutsche Teilung, lange sehr unterschiedliche Entwicklungen, demografisch, sozialstrukturell. Die DDR, würde ich sagen, war eine nach unten nivellierte proletarische Kleinbürgergesellschaft, wenn man das so möchte, ne? Also ausgebildetes Bürgertum gab es nicht, auch kein, also weder Wirtschaftsbürgertum noch irgendwie Bildungsbürgertum, allenfalls in kleinen Nischen. Es gab auch sozusagen keine neue kulturelle Klasse und so weiter. Die Einkommensstruktur war sozusagen relativ zu stark zusammengestaucht. Ich habe vorhin schon gesagt, auch im Hinblick auf die Möglichkeiten der Distinktion durch Lebensstile, das war auch begrenzt, maximal, wenn man jetzt Westkontakte hatte, dann konnte man sich dann ein Stück weit absetzen. Aber ansonsten war auch ein sehr kleines, ein sehr homogenes, kulturell und sozial sehr homogenes Land gewesen. Und dann war die DDR eine demografische Schrumpfgesellschaft. Na, also die DDR ist in ihrer Zeit 15% geschrumpft. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, in den letzten 70, 80 Jahren ist in der alten Bundesrepublik ist der Bevölkerung um 60% angestiegen, wenn man das von 1930 mal nimmt, in Ostdeutschland um 30% gesunken. Also eine enorme Auseinanderentwicklung. Und dann sagen viele Leute, 1990 ist die Wiedervereinigung und dann gibt es im Prinzip eine gleiche Entwicklung. Aber nach 1990 gab es sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ostdeutschland, die Transformation mit Massenarbeitslosigkeit in 80% aller Familien. Innerhalb von 4 Jahren sind 75% aller Industriearbeitsplätze abgebaut worden. Zur selben Zeit gab es in der alten Bundesrepublik einen ökonomischen Boom durch die enorme Nachfrage auf den Märkten aus Mittel- und Osteuropa. Da hatte man Wachstumsraten von 5%, so viel wie vor der ersten Ölkrise. Das heißt, danach, auch nach 1990, die nächsten 15 Jahre, sind die Entwicklungen anders verlaufen. Es ist nicht nur 40 Jahre Teilung, es ist auch 15 Jahre sehr unterschiedliche Entwicklung in der Vereinigten Gesellschaft. Das muss man immer mit berücksichtigen. Und wenn man das so historisch alles mal aufschichtet, danach ist ja Ostdeutschland auch nochmal geschrumpft. Ne? Es leben heute in Ostdeutschland so viele Leute wie im Jahr 1905. Und in der alten Bundesrepublik ist natürlich eine ganz andere Sozialstruktur. Wir haben damals von der irgendwie von der plural diversifizierten Mittelstandsgesellschaft gesprochen oder viel höherer Grad an Individualisierung, modernisierte Milieus spielen eine größere Rolle und das hat alles in Ostdeutschland so nicht stattgefunden und auch diese nachholende Modernisierung nicht in dem Sinne, dass der Osten jetzt dem Westen sehr ähnlich geworden ist. Ne? Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel. Ost und West werden ja häufig verglichen, aber 20% der Leute, die im Osten leben, sind eben aus dem Westen rübergekommen. Wenn man die mal in statistischen Analysen wegnimmt, dann sieht man, dass die den Osten überschichtet haben. Ne? Als Amtsrichter, als Filialleiter von Sparkassen, als Professorinnen und Professoren. Und selbst wenn man Vermögen in Ost und West vergleicht, dann guckt man immer auf beide Landesteile. Aber dann zählt natürlich Matthias Döpfner als Ostdeutscher und Hasso Plattner wahrscheinlich auch. Das heißt, es wird eigentlich künstlich in gewisser Weise der Osten ein bisschen erhöht. Aber wenn man das alles wegrechnet, sind eigentlich die Ost-West-Unterschiede in den Bevölkerungsgruppen noch viel, viel größer, als man denken würde.
Ja, und auch substanziell anders. Aufgrund der übermäßigen Abwanderung von mittelalterlichen Personen, insbesondere natürlich von Frauen, welches langfristige Auswirkungen hat. Das ist ja so gar nicht jetzt innerhalb von der Generation zu reparieren.
Ja, ich meine, Leute sagen immer, ja, seit 2017 gibt es keine Nettoabwanderung aus Ostdeutschland mehr, aber trotzdem schrumpft Ostdeutschland weiter, weil wir Anfang der 90er Jahre halt einen enormen Geburteneinbruch hatten, ne? Also von um 55%, ist historisch ohne Vorbild, das war mein erster wissenschaftlicher Aufsatz mit Wolfgang Zapf zusammen damals. Das sind Leute, die sind jetzt die würden jetzt potenziell Eltern werden, aber die Leute fehlen. Dann hatten wir 60% der Abwandernden waren Frauen und wir haben viele in vielen Landkreisen einfach jetzt nicht in dem Alter 80+, aber in den jüngeren Jahrgängen einen Männerüberhang. Ne? Ostdeutschland ist auch eine überalterte, demografisch schrumpfende Gesellschaft geworden mit sozusagen der starken Maskulinisierung der Sozialstruktur.
Um das schlaglichtartig zu beleuchten aus der Welt der Wohlfahrt. Wir berichten zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen, überhaupt in ostdeutschen Bundesländern, die paritätischen Einrichtungen ganz stark, dass also jetzt die Kitas unter enormem Druck stehen, weil es auf einmal viel zu wenig Kinder gibt und quasi immer die Frage ist, welche Kita wird zugemacht. Und ich erinnere mich, wie das war vor 14 Jahren, als ich schwanger war, wie ich da händeringend nach einem Kita-Platz gesucht habe. Und jetzt ist halt der Knick im Osten angekommen. Kommt inzwischen, wird der auch in ganz Deutschland ankommen, aber dort ist es gerade besonders stark.
Ja, du bist eben noch aus der Generation, wo die Geburtenrate in Ostdeutschland höher war als im Westen. Und jetzt ist sie eben deutlich niedriger.
Also wir sind mit meiner Tochter auf der Welle.
Ich würde gerne doch noch mal ein kleines Momentchen historisch bleiben, was die Biografie betrifft. Ich kenne Steffen Mau tatsächlich aus Bremen und aus dem Sonderforschungsbereich. Und das war eine sehr stark empirisch gebundene Arbeit, die ihr dort gemacht habt. Habt über den Wohlfahrtsstaat, auch vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung. Ich hatte den Eindruck, dass mit dem Übergang von Bremen nach Berlin sich teilweise, wenn ich jetzt dieses hochgradig auf empirischen, auf sehr, sehr vielen empirischen Daten beruhende Buch Triggerpunkte mal rausnehme, dass du so eine Luft der Freiheit gespürt hast und über Themen geschrieben hast, über die du in Bremen so noch gar nicht geschrieben hast. Da warst du irgendwie ja sehr stark in diesem Projektförmigen eingebunden. Ist diese Außenbeobachtung so richtig?
Ja, so habe ich sie in der Selbstbeobachtung noch gar nicht wahrgenommen. Aber natürlich habe ich jetzt meine öffentlichkeitswirksamen Bücher schon in Berlin geschrieben. Ich bin ja hier in Berlin auch im Sonderforschungsbereich und in einem Cluster. Also ich mache natürlich auch viele empirische Projekte. Aber die Sichtbarkeit ist sicherlich eine andere geworden. Und natürlich ist es auch immer eine berufsbiografische Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt man solche Bücher schreibt. Ich muss ehrlich sagen, Lütten Klein war eigentlich ein Geschenk zu meinem 50. Geburtstag, dass ich irgendwie gedacht hatte, meine Güte, ich habe lange nicht über den Osten geschrieben. Ich hatte schon mal wissenschaftliche Papiere in den 90er Jahren dazu geschrieben. Und dann dachte ich auch, naja, eigentlich möchte ich die Diskussion, die kocht jetzt wieder so ein bisschen hoch. Warum gibt's eigentlich kein interessantes soziologisches Buch über Ostdeutschland? Und ich würde sowas gerne mal lesen.
Das habe ich ja so noch nie gehört, dass es ein Geburtstagsgeschenk an dich selbst war. Also es ist ja eigentlich ein Geschenk an uns, die wir dieses Buch wirklich verschlungen haben. Und es ist eigentlich das Buch, über die meisten Leute reden können. Wenn man Steffen Mau hört, ach, das habe ich gelesen, das habe ich da im Zug, das habe ich da und da gelesen. Ich habe es auch nicht so rational irgendwie verortet, dass du sagtest, naja, jetzt habe ich mir ein bestimmtes Renommee aufgebaut in Bremen, jetzt kann ich mal freier schreiben. Aber wahrscheinlich ist das leider, muss ich sagen, so richtig, dass man erst ein empirisches Standing braucht, um sich dann solche Bücher leisten zu können.
Ja, so ein bisschen schon, ne? Also dass man sozusagen über jeden Zweifel erstmal erhaben ist, ich sag's mal in Anführungszeichen, ne? Leider so, dass das auch sozusagen reputationsschädigend sein kann, wenn man sowas zu früh macht. Das andere ist, dass ich auch den biografischen Abstand brauchte. Ne? Manche Leute sagen, ja, warum hast du nicht früher schon zu Ostdeutschland gearbeitet? Es hat mich einfach auch nicht so interessiert. Und warum hat es mich nicht interessiert? Ja, ich kam aus dieser engen DDR raus. Ich war froh, dass ich die hinter mich gelassen hatte und hatte jetzt gar kein Interesse, da ewig so eine Leichenfledderei zu begehen und mich, weil ich hatte andere Interessen, ne? Ich wollte ins Ausland gehen, ich wollte irgendwie was sehen, ich wollte mich irgendwie anderen Themen widmen und jetzt sozusagen mich nicht biografisch an das klammern, was ich schon kenne. Aber natürlich ist es schön, nochmal zurückzukehren und das hat mir auch sehr geholfen, einen Abstand dazu aufzubauen. Also diese Balance zwischen Nähe und Distanz, Verwobenheit und gleichzeitiger Distanzierung, das hinzubekommen, das habe ich im Prinzip auch als Chance gesehen. Ich habe das Buch ja in den Vereinigten Staaten geschrieben, ich war am Center for European Studies an der Harvard University und habe gedacht, ich löse mich jetzt mal vollständig von diesen deutschen Debatten und jetzt bin ich ganz woanders und mich interessiert jetzt einfach nicht, was Leute darüber denken können, sondern ich schreibe jetzt einfach so, wie ich das mit meiner soziologischen Kompetenz schreiben kann. ganz unabhängig von allen ideologischen Gräben und so weiter. Und ich bin ja auch für das Buch sehr viel kritisiert worden. Das Buch ist wahnsinnig verrissen worden in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel. Das war meine allererste
Rezension. Es wurde auch sehr gelobt. Also es wurde ja sehr unterschiedlich also rezensiert.
Ja,
also jetzt,
aber in gewisser Weise war das Buch auch ein Risiko, weil das auch unglaublich peinlich sein kann, sich selber in ein Buch reinzuschreiben als professioneller Soziologe. Die Gratwanderung, die Tonalität und so, und da war ich mir oft auch unsicher, ob das funktionieren würde. Hab dann natürlich auch einen sehr guten Lektor bei Surkamp gehabt, der irgendwann gesagt hat, das kannst du machen, das funktioniert. Denn ist das Buch, ich komme ja in dem Buch vor, ne, und ich schreibe das auch ein bisschen an meiner Biografie entlang, aber es hat ja drei sozusagen Ebenen, und das eine ist sozusagen, es ist eine Sozialgeschichte der DDR und Ostdeutschlands. Und zwar nicht eine politikfokussierte Geschichte, ne, dass ich jetzt nochmal irgendwie die Geschichte der SED-Parteitage oder der Stasi durchgehe, sondern sehr stark an Sozialstruktur, Alltag, sozialem Wandel dran bin. Das zweite ist, es ist die Geschichte eines Viertels. Und das dritte ist meine Biografie, aber meine Biografie taucht nicht als sozusagen subjektorientierte Biografie von Steffen Mau auf, sondern nur pass pro toto für etwas, was irgendwie exemplarisch für die DDR aussagekräftig ist und bestimmte Erfahrungen, um das mal anschaulich zu machen. Also es ist eigentlich so ein Versuch, illustrativer zu sein. Und natürlich wollte ich irgendwie auch eine Anschaulichkeit herstellen, und deswegen habe ich auch Lüttenklein gewählt, weil ich das eben sehr gut kenne und da viele Jahre gelebt habe.
Gut, wir schließen das ab, Katja. Ich finde dieses Buch insofern interessant. Ich habe ja lange in Amerika gelebt, und wenn man diese amerikanischen Bücher liest, dann sind sie schon ein bisschen so wie Lüttenklein geschrieben. Ja, also sie haben diesen Abstand, sie haben dieses Biografische, sie folgen eigentlich einer anderen Form, die wesentlich Leserinnen und Leser freundlich ist als das, was man in Deutschland als ein Sachbuch beschreiben würde. Also wir gehen jetzt, entschuldige, dass ich so lange dich jetzt aufgehalten habe, Katja, mit diesem Lüttgenkleid, aber das hat mich von diesen Richtungen her interessiert. Und gerne jetzt zu den Triggerpunkten.
Aber ich mache noch mal eine Fußnote, Jutta. Das Interessante war ja in der Rezeption des Buches, dass ich von allen Seiten sowohl positive wie auch negative Reaktionen bekommen habe. Ne? Also manche haben dann gesagt, du gehst mit Ostdeutschland, mit der DDR zu scharf ins Gericht. Andere haben gesagt, das ist irgendwie zu weich. Andere sagen irgendwie, du kritisierst den Prozess der Wiedervereinigung zu viel. Andere sagen zu wenig. Und da habe ich schon gewusst, ich sitze da eigentlich ganz gut zwischen den Stühlen. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, auch Erwartungen zu unterlaufen und irgendwie eine eigene Perspektive. Und ich hatte auch jetzt so ein Grundgefühl, dass ich genügend sozusagen soziologische Fähigkeiten ausgebildet habe, dass ich sowas auch substantiieren kann, ne? Dass das nicht völlig in der leeren Luft hängt und einfach nur eine These ist à la Oschmann und dann wird die irgendwie so durchgerödelt, sondern dass das ein bisschen Hand und Fuß hat.
Nein, absolut. Und es zeigt natürlich, dass wir, da bin ich vollkommen deiner Meinung, was du vorhin sagtest, wir haben viel zu früh diese großen Programme der DFG und andere zur Transformationsforschung dann aufgegeben, liegen lassen, sodass natürlich so ein Buch, wenn es dann mit einem Abstand von 20 Jahren dann nochmal diese Themen da aufgreift, zu einer hohen Diskrepanz an Rezensionen. Also mich hat es gar nicht gewundert, dass das genauso kommt, aber ich sehe das auch so eher als ein Kompliment. Und dafür, dass es einen Weg geben muss, der so in der Mitte ist und weder dieses Schwarz noch dieses Weiße malt, wie du es getan hast.
In der bundesdeutschen Öffentlichkeit gab es ja für den Osten dann wieder mehr Aufmerksamkeit, als die Wahlergebnisse dort, sage ich mal, deutlich anders ausfielen. Die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch waren. Ein bisschen wird das ja jetzt bundesweit auch entsprechend nachgeholt. Jetzt kam, und das wird ja behandelt in dem Buch Triggerpunkte, was du zusammen mit Thomas Lux und Linus Westhäuser geschrieben hast. Das ganze Thema spielt dort mit eine Rolle. Ich muss sagen, ich bin erstens über den Begriff Triggerpunkte gestolpert, weil meine Tochter und ihre Freundin das Verb triggern sozusagen für alles verwenden. Super inflationär, also alles, was nicht scheißegal ist, triggert so ungefähr gefühlt. Ja, ich habe das schon so gelesen, dass es eher um einen Punkt geht, wo es wirklich eine tiefe Emotion ausgelöst wird. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Jugendsprache reden, sondern das ist ja von einem sehr, sehr ernsten Hintergrund geschrieben. Und was ihr darin beschreibt, ist ja, dass es eine Polarisierung, nicht eine Polarisierung gibt, sondern eine Radikalisierung an den Rändern gibt, wo aber die rechte Seite besonders gut gut daran ist, mit Emotionalisierung zu agieren, die sogenannte Affektpolitik, und darüber bis in die Mitte hinein strahlt und deswegen auch viele Diskurse überformt. Jetzt diskutieren wir das ja nicht nur aus einer, ach, das ist ja spannend, wissenschaftlichen Situation, das natürlich ist zu eurem Zugang erstmal ein wissenschaftlicher, wie ist das, sondern wir diskutieren das in einer Situation, wo teilweise die Rechtspopulisten bereits im Rathäuser gewonnen haben, wo wir demnächst in einigen ostdeutschen Landtagswahlen es die große Sorge gibt, dass die womöglich, wenn sie zum Beispiel toleriert werden übers BSW, am Ende so ganz, ganz alleine die Regierungsmacht übernehmen können. Ich glaube immer noch, man kann das verhindern, aber das wird so diskutiert. Wir wissen nicht, wie sicher die Brandmauer auf der Bundesebene ist und so. Also wir diskutieren vom Hintergrund, wo wir nicht wissen, ob Rechtspopulisten oder sogar Faschisten nach Regierungsmacht greifen. Was wir wissen, ist, siehe Trump, wenn die Rechten einmal Regierungsmacht haben, die wissen, die für sich zu nutzen. So, und auch nachhaltig, sag ich mal, für sich zu nutzen. Und vor diesem ernsthaften Hintergrund würde ich mal fragen, was sind so Erkenntnisse aus euren Forschungen zu Triggerpunkten? Wie sollten progressive Kräfte oder Freunde der Demokratie darauf reagieren?
Ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer, da so direkte Empfehlungen draus abzuleiten, obwohl
ist auch
ich
fies. Wissenschaft und politische Entscheidung.
Obwohl ich oft danach gefragt werde, und manchmal sind die Antworten, die ich dann geben kann, auch so banal, ne? Also wenn ich dann sage, ja, politische Bildung und die Parteien müssen sich bemühen und die Zivilgesellschaft muss gestärkt werden und so weiter. Und das stimmt ja auch alles. Es gibt kein Patentrezept gegen solche Entwicklungen. Wir haben insgesamt eine Schwächung sozusagen der Demokratie auf der institutionellen Seite, aber auch im Hinblick auf die Akteure, die die Demokratie stärken. Für Ostdeutschland würde ich nochmal spezifisch sagen, dass wir besonders eine Schwäche auch der Parteiendemokratie haben. Ne? Das ist nicht so, dass die ganzen Ostdeutschen antidemokratisch sind, sondern es ist eine Vorstellung von Demokratie, die sich nicht so stark an das Parlamentarische und an das Repräsentative bindet, sondern oft so eine ursprüngliche, genuine Vorstellung der Durchsetzung eines Volkswillens oder Mehrheitswillens da nach vorne bringt. Und wir haben insgesamt natürlich eine extrem defensive Entwicklung. Ne? Das hat auch was mit der Erschöpfung vielleicht von politischen Utopien zu tun. Auch die progressive Seite hat ja auch nicht besonders viel Handlungsmacht. Und also wie gesagt, man kann da nicht so richtig Rezepte. Wir haben manchmal darüber diskutiert, wie man eigentlich mit den Triggerpunkten umgehen kann. Ne?
Ein paar Beispiele
die
für Triggerpunkte.
Vorhanden. Naja, gut, das hat ja hier, ne, Stadtbild ist natürlich so eine Triggerpunkt-Debatte, Radwege in Peru, Veggie-Wurst und so weiter. Und jetzt diese Diskussion über Radwege in Peru. Das ist ja etwas, das hat die Bundesrepublik 6 Wochen beschäftigt, ne? Und da muss man wirklich sagen, wir haben ja so fundamentale gesellschaftliche Entwicklungsprobleme und Herausforderungen, dass wir überhaupt diskursive Energie darauf verwenden, so ein Thema so groß zu machen. Und was erreicht werden müsste, ist natürlich, dass wir stärker auch an Sachfragen, an so gesellschaftspolitischen Herausforderungen entlang diskutieren und nicht immer nur Ersatz- oder Symbolpolitiken bedienen. Und da sind ja natürlich ganz viele gefragt, da sind auch die Parteien gefragt. Ich glaube auch, dass wir zu einer Repolitisierung von Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen kommen sollten und auch müssten, ne, die jetzt häufig sehr horizontal, nenne ich das mal, diskutiert werden. Also Bürgergeldempfänger, Menschen, die Asyl beantragen, stehen da im Zentrum und gar nicht die großen verteilungspolitischen Fragen. Aber das scheint sehr schwer zu gelingen. Warum? Ja, weil natürlich diese Affektpolitik irgendwie sehr erfolgreich betrieben werden kann, weil Ressentiment offensichtlich besser klickt und sich besser verkauft als irgendwie ein konstruktiver Vorschlag zu irgendetwas. Und weil, glaube ich, auch die Parteien, jedenfalls die demokratischen Parteien, sehr viel weniger Möglichkeiten als in der Vergangenheit haben, Diskurse zu bestimmen und auch über eine Weile zu strukturieren, sondern die Parteien sind ja häufig auch getriebener, ne? Also irgendein Thema ploppt auf, man muss irgendwie darauf reagieren. Ich erinnere mich, die SPD hatte mal so einen Fall, da wurde in so einem kleinen Online-Forum eine Person missgendert. Ich glaube, da war Wolfgang Thierse und Gesine Schwan waren dabei. Das war eine Diskussion, die zog sich über Wochen hin, bis dahin, dass irgendwie Wolfgang Thierse der Parteiaustritt nahegelegt wurde. Da mussten irgendwie Krisengespräche geführt werden. Und da würde man sich meinen, das ist ja eine totale Absurdität, ne? Es mag ein Zeichen von Unhöflichkeit und Unsensibilität sein, aber dass das überhaupt so groß werden kann, hat natürlich was mit einer medialen Eigendynamik zu tun, die für die Partei, für die Partei natürlich unglaublich gefährlich ist. Man muss wahrscheinlich innerhalb von 20 Minuten zu allem sprechfähig sein. Man muss permanent aufpassen, dass da nicht irgendwelches Geschirr kaputt geht. Und so kann man natürlich sehr schlecht Politik machen. Aber das hat was auch mit der veränderten Strukturiertheit von Öffentlichkeit zu tun, auch mit der Schwäche von Parteien. Auch die Parteien haben natürlich wahnsinnig viele Mitglieder verloren. Ne, das heißt, sie können
nicht alle.
Ja, aber wenn man sich das jetzt mal auch in der Gesamtzahl, ne, also CDU und SPD, die hatten ja fast 1 Million Mitglieder vor Anfang der 90er Jahre, jetzt noch 370.000, 80.000. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der linken Partei ist. Da haben ja auch noch viel älteres Personal.
Nee, die haben über 50% sind ganz neu und erst seit einem Jahr ganz viele.
Aber grosso modo ist das natürlich richtig, dass die großen Volksparteien ihre Bindekraft verloren haben, einfach aufgrund dieser massiv vielen Ausstiege. So wie du dich jetzt ausgedrückt hast, die letzten 2-3 Minuten, erschien mir das fast so, als ob du das neue Forschungskonzept als zukünftiger Max-Planck-Direktor umrissen hast. Das sind jetzt genau die Themen, die du jetzt angehst: Ungleichheit, Transformation, Konflikt, gebündelt. Nicht, dass du das an der HU nicht auch gemacht hättest, aber das wird jetzt groß und ich habe natürlich hochgrad. Erstens habe ich mich natürlich gefreut, weil ich im Moment viel in Niedersachsen arbeite und Niedersachsen jetzt so durch Göttingen da gestärkt wird durch deine Arbeit. Auf der anderen Seite finde ich das natürlich auch als Soziologin unglaublich wichtig, dass wir neben wenigen der Soziologie gewidmeten Institutionen jetzt ausgerechnet auch noch ein Max-Planck-Institut haben, welches eine Themensetzung doch deutlich in eine andere Richtung lenkt. Steckst du da dahinter? Steckt deine Arbeit dahinter? Siehst du deine Kausalität, ohne jetzt, dass ich dich zur Vermessenheit treiben möchte?
Nö, das ist einfach, glaube ich, die strategische Entscheidung der Max-Planck-Gesellschaft. Es gab ja schon verschiedene Versuche. Also es gibt eine Max-Planck-Gesellschaft für Gesellschaftsforschung in Köln. Es gab mal ein Max-Planck-Institut, das Jürgen Habermas und Karl-Friedrich von Weizsäcker geleitet haben in Starnberg, das nach etlichen Jahren dann geschlossen worden ist. Und jetzt geht man nochmal stärker in die Sozialforschung. Es wird noch neben mir 2 weitere Direktoren geben, dann in Göttingen. Eine Direktorin und ein Direktor vermutlich, ist noch nicht ganz in Papier und Tüten, die aus der Politikwissenschaft kommen und wir machen alle so ein bisschen Konfliktforschung und ergänzen uns eigentlich auch ganz, ganz gut. Und die Max-Planck-Gesellschaft hat, glaube ich, schon gesehen, dass es da ein großes Themenfeld gibt, was man systematischer bearbeiten muss, wo man vielleicht auch mehr auch in die öffentliche Debatte eingreifen kann. Ich glaube, das ist durchaus auch gewünscht, dass ich das weiterhin mache. Und jetzt nicht im Elfenturm verharre und sage, jetzt mache ich Grundlagenforschung und nichts weiter interessiert mich. Ich glaube einfach, man muss manche Leute fragen mich immer, ja, warum gibt's jetzt so viel Soziologie in der öffentlichen Diskussion? Wir sind ja in gewisser Weise Krisengewinnler, ne? Also unsichere Zeiten, die steigern natürlich immer die Nachfrage nach Deutung. Und Sozialwissenschaftler sind eben dabei, Gesellschaft irgendwie zu vermessen, zu analysieren, vielleicht auch zu deuten, Entwicklungstrends aufzuzeigen oder zu extrapolieren. Und ich glaube, da sind wir eigentlich in einer ganz guten Situation mit dem, was wir machen. Einer verunsicherten Gesellschaft oder auch einer verunsicherten Politik irgendwie was zu spiegeln. Und das Buch Triggerpunkte ist ja auch nicht, da hätte ich jetzt erstmal gesagt, meine Güte, ein ziemlich empirisch, ziemlich komplexes Buch. Klar, wir haben es zugänglich geschrieben und es war auch ein bisschen für eine allgemeine Leserschaft gemacht. Aber es ist ja zum Teil auch sehr technisch. Es hat 550 Seiten, also es ist auch als Türstopper geeignet. Trotzdem, wir sind, glaube ich, jetzt fast in der 10. Auflage oder sowas nach 2 Jahren. Trotzdem gab es eine riesige Nachfrage. Ne? Ich bin auch fast von fast allen Parteien eingeladen worden und Olaf Scholz hatte mich ja auch mal nach Meseberg zur Kabinettssitzung eingeladen. Das heißt, es gibt einen enormen Beratungsbedarf und zwar über die Demoskopie hinaus, ne? Also über Umfragen hinaus, sondern dass man wirklich auch diese Unterstrukturen oder das Substrat des Ganzen erkennen möchte, ne? Dass Leute Meinungen haben und dass die sich auch ändern und so. Gut, das weiß jeder, das kann die Demoskopie natürlich alles erforschen und da kann man auch politisch drauf reagieren. Aber eigentlich geht's ja um was viel Grundsätzlicheres, ne? Was sind die Spaltungsstrukturen? Was sind die zentralen Konfliktfelder? Was sind die sozusagen moralischen Orientierungen von Leuten? Wie verändern sich soziale Klassen, Verteilungsstrukturen? Wie sieht Mobilität aus? Und ich glaube, da können wir einfach unglaublich viel machen und auch anbieten, wenn man uns dann lässt und auch die Ressourcen gibt.
Ja, ja. Ich muss jetzt ja, da ich jetzt nicht Steffen Mau heiße, kann ich da doch ein bisschen deutlicher sprechen. Aus meiner Beobachtung ist es tatsächlich so, dass dank deiner Arbeiten jetzt auch die Max-Planck-Gesellschaft sagte, da müssen wir viel mehr reingehen. Das sind auch so viele offene Fragen und das muss ein großes Forschungsfeld auch für die Max-Planck-Gesellschaft sein. Was ich der Max-Planck-Gesellschaft hoch anrechne, ist, dass sie, die ja bekannt ist, hauptsächlich auf Grundlagenforschung zu gehen, jetzt tatsächlich sich auch öffnet und diese gesellschaftsrelevante und nach draußen gehenden Personen rekrutiert. Die Frage, die jetzt ein bisschen zu unserer Anfangsfrage passt, ist das jetzt für dich ein großer Sprung ins kalte Wasser? Es ist ja nochmal eine ganz andere Aufgabe als diejenige, die du jetzt begleitet hast, sowohl in Bremen als auch in Berlin.
Ja, das kann ich wahrscheinlich erst so richtig beurteilen, wenn ich das vollständig durchgemacht habe. Ich bin jetzt erst seit Anfang Oktober.
Du bist
Oktober.
Ja noch so mitten im Sprung. Ich habe dich neulich in deinem Zimmer gesehen, wo noch gar nichts eingerichtet war.
Ja,
aber hast
das
du da
stimmt.
Jetzt Bammel oder ist es so richtige Vorfreude und sagst so, jetzt kann ich noch mal ganz anders loslegen?
Nee, ich muss ja, ich habe schon hochgekrempelte Ärmel. Ich habe natürlich auch ein bisschen Ängste, dass ich jetzt nicht mehr so viel komme, nur viel zum Forschen und Schreiben komme, weil ich ja auch viel administrative Last habe, weil auch die Max-Planck-Gesellschaft natürlich Erwartungen hat, wo ich überall mitmachen muss und weil die Zahl der Einladungen sich jetzt nochmal extrem gesteigert hat, ne? Also es ist jetzt so, dass ich, das wird dir als Präsident des WZB auch nicht anders gegangen, dass man kaum seine E-Mails irgendwie lesen kann, weil das so eine Menge ist und es sind auch viele Leute, die jetzt enttäuscht sind, weil ich dann absage und sage, ich habe keine Zeit. Das heißt, ich muss mich auch erstmal ein bisschen strukturieren, da ankommen, mein Team aufbauen, das Forschungsprogramm ein Stück weit entwickeln und wenn das alles gemacht ist und ich dann das Gefühl habe, ja, das habe ich jetzt einigermaßen unter Kontrolle, dann müssen natürlich auch Resultate gebracht werden. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da so viele Ressourcen reingehen, damit wir da irgendwie eine gute Zeit haben und ich da irgendwie ein paar hübsche Sachen machen kann, sondern es muss eben auch einen Forschungsoutput geben. Aber ich bin, ja, ich habe ja eine Forschungsgruppe, da werden auch einige Leute mitkommen und mich begleiten, sodass ich denke, dass wir auch relativ schnell wieder anfangen können. Ansonsten muss ich sagen, die Max-Planck-Gesellschaft ist ein hervorragend organisiert, das Institut dort vor Ort, das wird noch umbenannt, ne? Also es wird nicht den Namen behalten, den es jetzt hat.
Ja, das wäre ja auch sonst immer, ich meine, das wollte man ja, also ich finde ja das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, welches sich ja sehr transformiert hat, auch hinsichtlich der Themen, die bearbeitet werden, aber immer noch den alten Namen trägt. Das finde ich viel unglücklicher als das, was man jetzt in Göttingen macht. Das finde ich gut. Ich darf vielleicht noch so zum Abschluss eine private Frage, das können wir dann auch rausschneiden, wenn sie dir zu privat ist. Man sagt ja immer, dass es Frauen schwerfällt, gerade so in deiner Zeit, die Kids sind ja noch nicht so richtig ganz groß, dann mobil zu sein, zu pendeln. Ist das überhaupt je ein Punkt für dich gewesen?
Ja, natürlich schon. Ich werde ja jetzt wieder Pendler. Ich bin ja aber schon 11 Jahre nach Bremen gependelt, habe das auch einigermaßen bewältigt und meine Kinder sind jetzt auch nicht mehr so klein. Aber innerfamilial muss ich sagen, dass da die Begeisterung begrenzt gewesen ist, dass ich das mache. Aber es wäre für mich jetzt auch keine Option gewesen, das abzusagen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch ohne Göttingen in der Woche sehr viel unterwegs und sehr viel auf Reisen und dann werde ich andere Sachen eben nicht machen und dann auch zu Hause mehr präsent sein.
Bevor Jutta hier alles abbindet, noch ein Blick auf ein Buch, was ganz frisch erschienen ist. Der große Umbruch zusammen mit Ricarda Lang. Das knüpft ja ein bisschen an eigentlich über das, was wir am Anfang gesprochen haben, die große Umbruch in der Wendezeit. Jetzt ist es ein ganz anderer Umbruch. Beschreibt den doch mal. Oder wie schreibt ihr darüber in eurem Buch?
Ja, zentral ist schon, welche Art von Anfechtung der liberalen Demokratie oder auch der durchaus auch der ökonomischen und politischen Ordnung insgesamt wir eigentlich ausgesetzt sind, sowohl von innen durch den Rechtspopulismus oder Aufstieg einer rechtsextremen Partei oder in anderen Ländern anderer und natürlich durch andere autoritäre Mächte, ne? Vor allen Dingen China, auch die Veränderung der Vereinigten Staaten spielen natürlich eine große Rolle. Und wir haben da so ein ganzes Potpourri von Themen, also ob das jetzt Verteilungs- und Ungleichheitspolitik ist, Kulturkampfthemen, die veränderte Rolle von Staatlichkeit oder auch die Gelingensbedingungen von Staatlichkeit im weiteren Sinne. Ob das bis hin zur Frage der politischen Kultur, der öffentlichen Diskurse, der veränderten medialen Struktur, wir versuchen das wirklich so abzuklappern. Ich werde jetzt immer gefragt, ja, wie kannst du denn überhaupt ein Buch mit einer Politikerin machen? Ich bin dann immer so ein bisschen konsterniert, weil Jutta weiß das ziemlich genau, in der Wissenschaft, wir werden permanent aufgefordert, Outreach zu machen und Wissenschaftskommunikation und so weiter. Und viele Leute machen das ja auch. Aber nun macht man das mal auf die transparenteste mögliche Weise. Ich unterhalte mich mit einer Politikerin und versuche über sozusagen so versäulte Systeme von Politik und Wissenschaft hinaus ein Gespräch über ja gesellschaftspolitische Themen unserer Zeit zu machen. Und dann sagen Leute, wie das zu dicht an der Politik dran. Aber ich weder übernehme ihre Position, noch bin ich irgendwie Grünen-Mitglied, sondern es ist wirklich der Versuch, das ist ja auch kein Streitgespräch in dem Sinne, zu erkunden, in welcher Zeit wir eigentlich leben und was die großen Herausforderungen sind. Und was ist der große Umbruch? Da würde ich schon sagen, diese ganz grundlegende Gefährdung der demokratischen Errungenschaften, die wir haben. Und ich habe den Übergang von Diktatur zu Demokratie erlebt und ich würde ungern das sozusagen in eine andere Richtung nochmal erleben. Und wenn man die USA anschaut, wir sind uns einfach nicht sicher, ob es nochmal eine offene Wahl geben wird oder ob wir in sowas hineinkommen, was amerikanische Politikwissenschaftler kompetitiven Autoritarismus nennen. Ne? Also es gibt zwar formal Wahlen, aber die sind so vorstrukturiert, dass eigentlich nur ein Gewinner daraus hervorgehen kann, weil die Öffentlichkeit so eingerichtet ist und so weiter. Und wir haben jetzt im Moment so fundamentale Herausforderungen unseres ökonomischen Modells. Allein die Vorstellung, dass China uns ökonomisch überholen könnte, ich bin mir nicht sicher, wie groß die Bindungskräfte der liberalen Demokratie ist, wenn ein anderes System ökonomisch erfolgreicher ist. Und wenn man sich jetzt mal die Zahlen anschaut, Patentanmeldungen in Europa gehen leicht zurück, in den USA steigen sie, aber China hat dreimal so viel Patentanmeldungen wie die USA. Neulich kam Nature Index. Das ist ein Index, der die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen in den Spitzenzeitschriften der Naturwissenschaften misst. Auf Platz 1 Chinese Academy of Science, auf Platz 2 Harvard University, auf Platz 3 bis 9 chinesische Universitäten oder Institutionen, auf Platz 10, ein Glück, die Max-Planck-Gesellschaft. Und das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Also was für ein technologischer, wissenschaftlicher Schub dahinter steht. Und wir haben bislang ja nur eine Demokratie gehabt, wo man davon ausgeht, sozusagen demokratische Entwicklung und vorteilhafte wirtschaftliche Entwicklung gehen Hand in Hand. Und wir sind irgendwie Vorreiter bei allem, ne? Wir sind dominant. Ich nenne noch mal eine andere Zahl, die ich auch dramatisch finde. Noch vor 15 Jahren war der Anteil der Demokratien am Welthandel 78%, glaube ich. Jetzt ist er, glaube ich, bei 46%. Das heißt, er schrumpft dramatisch. Die Möglichkeit, sozusagen auch die Welt zu beeinflussen, die Weltordnung, auch andere Länder sozusagen, anderen Ländern zu helfen oder sie einzuladen, zu demokratisieren, die schrumpfen dramatisch. Und ich glaube, wir haben das noch lange nicht begriffen, wie grundsätzlich die Veränderungen sind, die um uns herum passieren. Ich sage häufig, wir liegen eigentlich noch im Bett und die Bettdecke ist uns ein Stück weit weggerissen und wir werden noch ganz schön durchgerüttelt werden davon, wenn man sich anguckt, was da für Herausforderungen technologischer, wirtschaftlicher, aber auch politischer Art noch auf uns zukommen. Und darum geht's in diesem Buch.
Du hast, bevor du über die Inhalte des Buches gesprochen hast, gesagt, dass es ja auch ein Dialog ist zwischen dir und Ricarda Lang, beide Autorinnen. Ist auch ein bisschen Dialog Wissenschaft und politische Akteurin. Das ist ja auch was wir in dieser Podcast-Reihe immer versuchen, unterschiedliche Sphären in Dialog zu bringen. Gab es aus Ricardas Welt eine Beobachtung oder eine Bemerkung oder einen Vorschlag, der dich besonders frappiert hat oder dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Naja, ich habe häufig mal bemängelt, dass es in der etablierten Politik so etwas gibt wie eine intellektuelle oder programmatische Schwäche oder Formschwäche, wenn man das so nennen möchte. Das ist kaum noch interessante Impulse, Aspekte, selbst die 500 Milliarden. Es gibt keine Idee, wie man die so einsetzt, dass wir diesen Sprung nach vorne machen. Ne? Wir können nur einmal diesen großen Schluck aus der Pulle nehmen. Und da müsste man jetzt sagen, was sind die Innovationsfelder? Wo muss dieses Geld reingehen? Und das wird 100 Milliarden gehen an die Länder und so. Das wird alles irgendwo versickern. Ist auch gut, dass die Straßen repariert werden. Aber das wird uns in diesem Systemwettkampf, in dem wir jetzt stehen, eigentlich gar nicht substanziell helfen. Also das ist so ein bisschen, war irgendwie was, wo ich überrascht war. Und das bezog sich schon auf diese Frage. Ricarda hat gesagt, das Hauptproblem, wenn man Politik macht, ist die Zeit. Sich mal mit so etwas auseinanderzusetzen, man hetzt von Termin, ich meine, du wirst das auch kennen, man hetzt von Termin zu Termin, am Abend weiß man gar nicht mehr, wo einem der Kopf brummt oder wie stark. Und wirklich mal so eine Reflexionsebene hineinzuführen, wirklich mal auch mal länger nachzudenken, mal ein bisschen wegzukommen von diesen Benutzeroberflächen der Politik hin auf die strukturelle Ebene, das ist wohl unglaublich schwer. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, wenn ich mir mal so angucke, was Spitzenpolitiker für ein Tagesprogramm absolvieren. Also das da Hut ab. Also ich habe da auch großen Respekt. Ich bin auch der Letzte, der jetzt so ein Politiker-Bashing macht. Trotzdem gibt es so starke Defizite bei den politischen Verantwortlichen, die eben häufig systematischer Natur sind und gar nichts unbedingt mit den Individuen zu tun haben. Natürlich kann man jetzt sagen, wir bräuchten einen anderen Fraktionsvorsitzenden bei der CDU oder sonst was, aber die würden auf ähnliche Probleme stoßen wie die jetzigen handelnden Akteure.
Wir wissen, dass Steffen Mau ganz viel gefragt ist und jetzt seit 1. Oktober noch mehr als Direktor des Max-Planck-Institutes. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst, mit uns gesprochen hast über deinen Sprung und über spannende Bücher. Und ich würde mal sagen, es ist wie am Ende bei einer spannenden Staffel, nach einer Folge, Fortsetzung folgt.
Dann danke euch für die Einladung.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Wetzel. Das Sounddesign kam von Bonnie Stolf. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video nun übrigens auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gern eine gute Bewertung.